Herzlich willkommen zu heute Couch Morgen Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Zaini Savané darf ich Vivien Hosennen und Heinz Keller von Schweiz Tourismus begrüßen. Servus zusammen.
Hallo zusammen.
Grüezi miteinander.
Hallo.
Ja, grüezi. Das klingt schon wunderbar. Ich glaube, das werden zwei wunderbare Folgen für mich, denn ich bin ein großer Freund von Aktivurlaub und Wandern. Und darum soll es ja heute gehen. Ja? Also vielleicht zunächst stellen wir uns einmal kurz vor. Die Zuhörer wissen so langsam nach über 340 Folgen, wer Zaini und ich sind. Aber bei euch beiden wird es spannend. Wir machen mal nicht Ladies First heute, Vivien, verzeih mir. Denn ich möchte auf das Urgestein. Wir gehen mal auf das Urgestein ein.
Ausgerechnet bei der Schweiz ist ja jegliche Etikette dahin.
Genau,
sind ja neutral.
Wir brechen mit allem heute. Heinz, spring mir bei. Du bist das Urgestein von Schweiz Tourismus. Seit wann bist du an Bord?
Na, ich bin seit 1978 an Bord, habe seinerzeit für 6 Monate einen Junior-Kontrakt unterschrieben, habe mir so gut gefallen, immer noch mit dabei, mit der gleichen Leidenschaft.
Ja. Vivien, bei dir ist es noch nicht so lange her.
5 Jahre, aber werde dann auch mal, wenn ich groß bin, werde ich auch mal so wie Heinz.
Und die Liebe ist gleich groß.
Ja, also ich glaube, vom Wissen her, da haben wir den Heinz, von dem kann ich noch ganz viel lernen. Genau, aber ich sitze in Stuttgart und darf schauen, dass wir ganz viele Schwaben und Bayern in die Schweiz kriegen.
Sehr gut. Und da unser Podcast ja nicht nur in Deutschland oder im Südwesten, sondern auch noch in Österreich, in der Schweiz, tatsächlich sogar in den USA gehört wird, kommen da vielleicht noch ein paar hinzu.
Unbedingt.
Das wäre toll, das wäre super.
Ja, deswegen schlage ich vor, wir gehen ein paar Reiseziele durch und ihr beide nennt uns am besten die Highlights und was man dort alles erleben kann. Und ich glaube, an der einen oder anderen Stelle waren dann Zaini und ich auch schon und bestimmt der ein oder andere Zuhörer auch, sodass wir da ein paar Tipps geben können und da so schön durchreisen können und fangen an mit Graubünden. Zaini, du schon mal dort gewesen? Graubünden?
Tatsächlich wollte ich aber einleitend noch sagen, obwohl ich und natürlich viele andere schon häufig in der Schweiz waren, hoffentlich schon häufig, freue ich mich sehr, sehr auf diese beiden Folgen, denn ich muss sagen, ich bin nicht sattelfest. Bin froh, dass jetzt zwei Experten da sind, denn ich wüsste jetzt nicht, ist Graubünden eines der, ich will immer Bundesländer sagen, aber es ist natürlich in der Schweiz sind es Kantone, auch dazu könnt ihr gerne was sagen, aber wie ist das einzuordnen? Ist das ein Kanton, wo Tourismus, ich sag mal, die größte Rolle spielt oder ist es was anderes? Wo ist der Käse am wichtigsten? Und wie viele Einwohner sind da ungefähr? Ich muss sagen, da bin ich nicht sattelfest und das interessiert mich natürlich neben den Wandermöglichkeiten und Outdoor, das kommt ja alles in den Folgen noch dazu.
Ja, Graubünden ist der Kanton der Rekorde in der Schweiz. Wir in Zürich sagen, wir fahren ins Bündnerland, liegt mehr oder weniger vor der Haustür vor Zürich weg, aber ist echt kein Witz. Es ist flächenmäßig, ist Kanton Graubünden mit Riesenabstand der größte Kanton der Schweiz. Wir haben nur 40.000 Quadratkilometer. Graubünden allein ist 7.100 Quadratkilometer. Also fast ein Sechstel der Schweiz ist Graubünden. Das macht es schon mal ziemlich einzigartig und das wird dann noch getoppt durch die unglaubliche Geschichte, dass der Kanton Graubünden, der wenige Einwohner hat, weil es so viele Berge gibt, 3 offizielle Sprachen und Kulturen hat. Deutsch, Italienisch und Rätoromanisch. Das führt dann teilweise zu unglaublichen Situationen, dass kleine Bergdörfer mit weniger als 1.000 Einwohnern 3 offizielle Gemeindeamtssprachen haben. Das heißt, die Kinder vom Kindergarten weg lernen Dialekt, das ist meistens dann Rätoromanisch, sie lernen Deutsch und dann Italienisch als erste und zweite Fremdsprache. Und das alles parallel zueinander. Und das ist schon toll, wenn jemand den Satz auf Deutsch beginnt, dann wechselt er in der Mitte auf Rätoromanisch und er hört auf Italienisch auf.
Würde ich auch gern können.
Also ich finde das so spannend, das ist so spannend. Ich hatte ein Jahr das Vergnügen, Sprachwissenschaften zu studieren, obwohl ich ja immer Tourismus machen wollte und das ist es dann auch geworden. Aber in dem einen Jahr, ich sag mal, wo ich wirklich versucht habe, was zu lernen, also ein richtiges Studium, in dem einen Jahr habe ich so oft die Schweiz als Fallbeispiel natürlich durchgenommen, aufgrund der verschiedenen Sprachen und auch Dialekte. Das ist ja nicht das Gleiche. Ich finde das toll, dieser Reichtum, und auch damit, womit man groß wird, das ist viel wert, wenn man schon so viele Sprachen hat und ein Gefühl dafür bekommt. Aber ich muss jetzt eine ganz blöde Frage zu Graubünden stellen. Kommt da auch das Bündnerfleisch her?
Genau. Ganz, ganz, ganz eine große Spezialität. Ah, und das Beste. Also nach einer Skitour oder nach dem Wandern, so ein bisschen Bündnerfleisch und Salzit und am besten noch einen Käse zu essen.
Oh.
Das ist einmal eins von den Highlights. Das ist ein wirkliches
Ja, und
Bündnerblättli, sagen wir
überall
dem.
anders eine Delik. Entschuldigung.
Ein Bündnerblättli, sagen wir dem.
Nochmal?
Bitte? Ein Bündnerblättli.
Bündnerblättli.
Das ist dann eine Scheibe.
Ja, na schön, nein, nein. Nein, also mein Blättli ist wie so ein Teller und auf dem Teller hast du wirklich ganz viel, hast du Bündnerfleisch drauf, hast eben Salzit, das ist die trockene, eine trockene Hauswurst. Hört sich jetzt nicht so sexy an, aber
Doch.
ganz, ganz, ganz lecker. Genau, und mit ein bisschen Hobelkäse und sonst feinem Käse frisch von den Alpen, von den glücklichen Kühen, weil die essen ja nur gutes Gras und schöne Blümchen.
Natürlich.
Ja, okay, das
Und
musste ich jetzt
als
noch klären.
Zugabe dann die legendäre Nusstorte, die kommt auch aus Graubünden, man haut da so viele Kalorien rein, dass man umgehend am nächsten Tag wieder auf den Wanderweg oder auf den Bike-Trail gehen muss.
Muss,
Muss, ja.
man muss.
Man muss, man muss, man
Es
muss.
geht nur so, das ist der Antrieb.
Ja. Aber es ist natürlich extrem spannend mit diesen drei unterschiedlichen Kulturen. Graubünden ist ja bekannt so als das Land der 150 Täler. In jedem Tal gibt es eine andere lokale Kultur. Die Kultur äußert sich dann logischerweise im Baustil, es äußert sich aber auch in der Kulinarik. Und ich habe geglaubt, ich höre nicht recht, dass man mir eines Tages erklärt hat, dass das Rätoromanisch, das ja nur in Graubünden in einzelnen Teilen gesprochen wird, dass es fünf unterschiedliche Dialekte von Rätoromanisch gibt. Und dass der eine, der aus Südbünden, aus dem Südengadin ist, er spricht seinen lokalen Rätoromanisch-Dialekt und der Nachbar, der kommt aus Nordbünden, aus dem Gebiet, wo der Rhein herkommt, aus der Surselva, und er spricht ein ganz anderes Rätoromanisch. Das ist unglaublich, die ganze Geschichte.
Spannend, wie schon gesagt. So spannend.
Größte Ich sage es immer wieder, die größte Vielfalt auf kleinstem Raum, das ich glaube, das ist ein besonderes Merkzeichen hier in der Schweiz und das trifft auf das Bündnerland, auf Graubünden ganz speziell zu.
Dann lasst uns doch mal jetzt auch ein paar Anekdoten noch erweitern. Ich finde sowas immer sehr, sehr schön, auch für die Zuhörer. Wie ist denn, ich sag mal so, das Image der Menschen aus Graubünden? Gibt es überhaupt eins? Also du bist jetzt gerade in Stuttgart, Vivian, ne? Du weißt, worauf ich hinaus will. Es gibt so immer so, dass man sagt, von den Schwaben halt was. Was sagt man denn? Häusle bauen.
Schaffe, schaffe.
Häusle baue.
Häusle baue, genau. Das braucht schon ganz viel gelernt. Nein, ich glaube, Graubünden beschreibt es in einem Wort, das heißt Pacific. Pacific ist auf, also im Bündnerland sagt man eben für die Gemütlichkeit. Und ich finde, das beschreibt es eigentlich perfekt.
Oh, ja.
Pacific. Ich finde es auch noch ein lässiges Wort.
Yes.
Pazifik, gemütlich. Ja, wirklich. Und wenn man dann gemütlich war, bisschen was gegessen hat und sagt, ich muss am nächsten Tag die Kalorien loswerden, wo starte ich? Also es gibt bekannte Orte, natürlich auch weltbekannte. Wie ist das so einzuordnen? Ist das wirklich so, dass der, ich sag mal, der Tourismus, die Urlaubszentren, wenn man das überhaupt sagen kann, sich dann konzentrieren? Und man dort auch ankommt mit dem Zug zum Beispiel, das ist ja auch ein wichtiges Thema heute. Wie geht es so los?
Ich glaube, bei uns, wir haben ja das Schöne, dass man bei uns der Urlaub fängt schon direkt an, wenn man in den Zug einsteigt. Wir haben auch ein ganz tolles Produkt, das heißt die Grand Train Tour of Switzerland. Sprich, sobald man in den Zug einsteigt, kann man da die besten Highlights von der Schweiz entdecken und so auch das Graubünden zum Beispiel entdecken. Da hat es zwei Etappen von der Grand Train Tour sind da mit abgedeckt. Sprich, man könnte zum Beispiel von Zürich direkt mit dem Zug nach Chur fahren und dort den Glacier Express nehmen und dann die ganz schöne Bündner Bergwelt reinfahren mit dem roten Zug. Oder was meinst du, Heinz?
Ja, unbedingt. Graubünden, öffentlicher Verkehr, zwei markante Farben. Rot für die Bahn, die Rhätische Bahn, die Kantonsstaatsbahn quasi mit ihren 385 Kilometer, wirklich spektakuläre Bahnstrecken. Und gelb, das sind die Postautos. Und Bahn und Postauto, die führen wirklich im Stundentakt ins kleinste, abgelegenste Bergdorf. Und das ist was Spe
Mit dem
Bitte,
Postauto kann ich aber nicht
das wollte ich auch
mitfahren,
gerade
oder?
fragen.
Doch, doch. Alle. Das, die Postautos,
Wirklich?
das sind alle. Das sind, gehen wirklich in die abgelegensten Dörfer. Wir haben zum Beispiel das höchste Dorf der Welt, das ist Jouve, das über, nein, Europas, das ist auf 2000 Meter über Meer. Das, mit dem kommst du auch ganz, ganz locker mit dem Postauto hoch. Wir nennen das Postauto, weil das früher von der Post kam, jetzt aber für alle ist. Also auch ihr zwei dürft mit dem Postauto mitfahren.
Also wie ein Bus, oder muss ich da die Briefe
Genau.
hochbringen?
Das ist ein gelber Bus und wenn eine ganz enge Kurve kommt, dann macht er immer ein typisches Postautozeichen. Das werde ich jetzt hier aber nicht nachmachen. Das geht ja am besten
Das
Okay.
ist das, das ist
Schade.
das Dreiklanghorn, genau.
Genau.
Ja, das ist, die Leute schreien im Postauto, wenn es so richtig kurvig wird, rufen sie da vorne dem Chauffeur zu, bitte blas das Dreiklanghorn. Also das typische, ich sag's jetzt, du, da, ist im Original tönt es natürlich viel besser. Das ist quasi das akustische Kennzeichen der Schweizer Passstraßen, der Bergstraßen. Es ist lustig, wenn man irgendwie wandern geht und plötzlich hört man in der Tiefe das du, da, und man weiß, das nächste Postauto, es kommt.
Ach schön. Und auch wieder aus Sicherheitsgründen vor einer Kurve. Mein Mann schimpft immer, wenn ich vor einer Kurve hupen will. Aber manchmal, wenn es schmal wird, ist das doch gut, kann man doch machen. Und so ein Horn klingt sicher viel, viel schöner. Also nicht, also fast so schön, wie der Heinz das jetzt
Na,
gerade
es tönt
gemacht
viel, tönt viel, viel besser. Nein, es ist das Markenzeichen der Postautos in der Schweiz, absolut. Und das seit Jahrzehnten. Und ja, die Leute möchten es hören. Ja, wann bläst das erste Mal das Postauto?
Jetzt hatten wir gerade schon das höchste Dorf Europas, aber in Graubünden ist ja auch die größte Stadt Europas. Und ich muss zugeben, ich war da leider noch nicht. Also ihr könnt mir ganz viele Leute erzählen, ich war drumrum, aber zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich eben noch nicht dort war.
Genau, da reden wir von unserem Davos. Das liegt auf 1560 Meter über Meer, die höchstgelegene Stadt der Alpen. Und auch weltberühmt durch das Weltwirtschaftsforum, kurz das WEF, das jeden Januar in Davos stattfindet und auch ganz viele sonstige überragende Kongresse hat und viel grandiose Seminarstruktur bietet. Genau.
Und ist natürlich auch ein cooler Skiort, ne? Und deswegen auch bekannt. Also ich
Genau.
weiß noch, dass ich habe Sport- und Wirtschaftswissenschaften studiert und damals die Exkursion, wo ich mich für eingetragen habe, aber bin nicht reingekommen, die ging nach Davos. Ski- und Schneesportexkursion zu meinem Studium. Ich habe es nicht geschafft. Ja, traue ich
Eines
immer noch
Tages.
nach.
Eines
Ja.
Tages wird es schaffen. Also ich möchte auch unbedingt nach Davos, weil ich mir die Kombination anschauen möchte aus eben, ja, City-Feeling. Es gibt ja auch ein Hardrock-Hotel zum Beispiel, habe ich gehört, oder sowieso interessante Hotelkonzepte, Bars und so weiter, aber trotzdem ein Weltklasse-Skigebiet. Ich habe wirklich schon so viele Schwärmen gehört. Ich fahre ja Snowboard und deswegen ist sowieso die Schweiz in meinem Herzen, weil die Schweiz noch gefühlt mehr Snowboarder hat als Skifahrer und viele Funparks auch und so weiter. Und deswegen kenne ich leider Davos nicht. Ich war damals in Largs natürlich, ein Ja,
Mekka, weil
für die
dort die
Snowboarder.
Burton European, genau, riesen Funpark, Burton European Open, riesen Happening. Und ja, tatsächlich habe ich auch mal, und jetzt muss ich wirklich etwas zugeben, ich habe mal ein Zugticket gewonnen für den Glacier Express und ich habe es nicht eingelöst. Aber wisst ihr warum?
Nein.
Ich war damals Single. Ich konnte mir irgendwie nicht vorstellen, wie ich das Thema löse. Ich wollte mit dem Auto hinfahren und dann eine Strecke mit dem Glacier Express und von dort aus aber dann quasi, ja, wandern oder irgendwas erleben und nicht mit dem Glacier Express die gleiche Strecke wieder zurück. Was empfehlt ihr denn, wenn man jetzt, ich sag mal, wenn man mit dem Flugzeug ankommt, dann könnte man ja sofort in den Zug einsteigen. Das habt ihr erklärt und dann später umsteigen in den roten. Aber was mache ich, wenn ich mit dem Auto anreise? Wo lasse ich das? Und fahre ich dann einfach die gleiche Strecke zurück?
Die Qual der Wahl. Wie viel?
Ja.
Absolut, ich meine, die Frage aller Fragen ist, wie viele Tage hat man Zeit,
Ja.
um mit den roten Panoramazügen die Schweiz abzufahren? Es gibt ja diese Grand Train Tour of Switzerland, wo alle diese berühmten Panoramazüge miteinander kombiniert sind. Das sind dann gut 1300 Kilometer Bahnstrecke, die man da unterwegs ist. Wir empfehlen, ja, man braucht mindestens 6 ganze Tage, bis man das abfährt. Das ist dann die Rundtour, normalerweise mit Start und Ziel in Zürich, aber man kann logischerweise auch in Chur starten und schlussendlich wieder landen, dass man das Auto parkiert, in den Zug einsteigt und dann fährt und fährt und fährt und fährt. Und dann plötzlich feststellt, Mann, links und rechts. Da eine tolle Bergbahn, da ein kleines kuscheliges Bergdorf, dort ein rauschender Riesenwasserfall, da ein schöner Bergsee. Ich komme da irgendwie nicht ganz durch. Und effektiv, ich meine, als Schweiz Hardcore-Fan für diese 1250 Kilometer Grand Train Tour würde ich minimal 3 Wochen brauchen, um nur vielleicht 20 bis 30 Top-Attraktionen real life zu besuchen, also raus aus dem Zug, rein in die Wanderschuhe oder aufs Bike, um einfach sportlich noch was zu machen. Es ist buchstäblich die Qual der Wahl. Jeder Gast hat andere Bedürfnisse, das ist auch gut so. Und Gott sei Dank gibt es entlang der Bahnstrecke genügend Möglichkeiten, wo wirklich vom Kulinariker über den Adventure-Spezialisten. Ich möchte gerne mal so eine echte Bergbach-Canyoning-Tour machen. Alle kommen wirklich voll auf ihre Kosten. Das ist das Faszinierende an dieser großen Schweizer Rundreise.
Gut, also ich muss euch jetzt sprichwörtlich löchern wie den Schweizer Käse, haha, auf den habe ich natürlich ganz lange gewartet, um den anzubringen. Aber okay, ich mache das jetzt mal. Wir sagen jetzt mal, für jeden Geschmack ist was dabei. Wir versuchen es zumindest. Ich komme in Chur an mit dem Auto. Ich habe die 3 Wochen und ich begebe mich auf die Grand Train Tour. Das heißt, kann ich denn, ich sage das jetzt mal ganz platt, wie bei einem Hop-on, Hop-off-Bus aussteigen, wenn ich das möchte, und wieder einsteigen mit einem Ticket zum Beispiel. Also wenn ich sage, das sah jetzt toll aus, da sind wir vorbeigefahren, ich gehe da jetzt raus, wandern oder eben Mountainbiken oder was auch immer.
Absolut, absolut. Das ist das große Plus, auch mit dem Bahnticket, mit diesem Swiss Train Pass. Man kann ein- und aussteigen nach Belieben. Wirklich, die Schweiz liegt einem zu Füßen. Jeder kann auch spontan entscheiden, jetzt mache ich das. Wenn man in Chur ankommt, umsteigt vom Auto, dann rein in die kleine Rote Richtung St. Moritz hochfährt, spätestens nach knapp einer Bahnstunde kommt man diesen spektakulären Bahnabschnitt zwischen Bergün, Preda, man sagt, das sei die schönste Alpenachterbahn der Welt. Viadukt nach Viadukt, Kehrtunnel, grandiose hochalpine Landschaft. 80% hat nur einen Wunsch, auf den Knopf zum Anhalten drücken, in Breda aussteigen und dann auf dem Themenwanderweg, diesen Bahnlehrpfad, dem Bahngeleise nach runter in 2 Stunden nach Bergün und dort hinein ins Museum der Rätischen Bahn.
Ah, cool. Ja, genau. Perfekt. Ich würde dann wahrscheinlich auch dort übernachten, weil ich finde es einfach nach wie vor wunderschön und urig und das muss man einfach gemacht haben und dann am nächsten Tag weiterfahren. Wenn ich aber noch nicht direkt durchfahren will bis nach St. Moritz, was würdest du mir noch auf dem Weg empfehlen?
Also, ich meine, etwas vom für mich Spektakulärsten, das die Gegend dort anzubieten hat, vielleicht macht es meinen anderen Klick, das schaut ja aus wie im Heidi-Film. Und effektiv, der weltberühmte Heidi-Kinofilm, der ist in und out of Bergün ist der gedreht worden. Jawohl, also Wandern auf Heidi-Spuren beispielsweise, es gibt andere, die sagen, ah, das ist doch ein Natur. Naturpark, effektiv der größte der Schweiz, Park Ela. Man geht vorbei im Verkehrsführer, stellt fest, Expedition Steinbock. Für die Kinder gibt's die Expedition zum Murmeltier und. Einmal mehr, uff, was mache ich jetzt und auf was verzichte ich? Qual der Wahl, effektiv. Oder letztes Mal passiert, ich hätte eigentlich ins Engadin fahren wollen, komme zum kleinen Bahnhof von Filisur und sehe auf dem Nachbargleise eine uralte Bahnlok. Das ist die Krokodillok mit lauter alten Oldtimerwagen. Raus aus dem Glacier Express, rein in diesem Oldtimerzug und dann durch eine wildromantische Schlucht hoch nach Davos. Ach, cool. So bin ich in Davos gelandet, effektiv die größte alpine Stadt, höchstgelegen auf diesen 1600 Metern, übernachtet und dann hat es bei mir Klick gemacht. Ich bin eigentlich schon mindestens 15, 20 Jahre nicht mehr auf Walzerspuren gewandert. Davos aus der Stadt rein in 100% intakte Natur, in dieses Sertigtal. Profi-Wanderer sagt, genau, habe ich auch schon gehört. Rauschender Bergbach, Bergblumen, Wiesen. Nach einer Stunde ist ein gemütliches, typisches Bergbeizli, eben mit Bündnerfleisch und Nusstorte. Nach einer weiteren Stunde ein rauschender Wasserfall, der höchste in Graubünden. Und dann wirklich Sonnenterrasse, feines, deftiges Mittagessen und dann sieht man eine Pferdekutsche warten vor dem Restaurant. Und effektiv, die haben dort einen Pferde-Omnibus, der fast fahrplanmäßig wieder nach Davos rüberfährt.
Oh. Und das kann ich im Sommer erleben aber, oder?
Das ist nur im Sommer, da wo im Winter traumhaftes Langlaufgebiet statt Wandern dann Langlaufen. Nein, das sind diese Erlebniswelten abseits der touristischen Dörfer, wo man in wenigen Minuten in eine komplett andere Welt reinkommt. In Davos kann ich mich um die ganze Welt essen. Ich habe Kino, ich habe Museen, ich habe Erlebnisbad, wirklich wie in top großen Städten. 10 Minuten weg. Hinein ins Grüne und man ist komplett in einer anderen Welt.
Spannend. Toll. Also, so, ich habe so viele Fragen. Ein bisschen Zeit haben wir noch in der ersten Folge.
Ja, bisschen noch.
Bisschen, ja, bitte, bitte. Also, dann fange ich aber jetzt mit Klosters an. Ein Nachbar von mir hat das immer noch auf seinem Auto, liebt die Region, hat dort gearbeitet. Was macht das aus? Ist das irgendwie die kleine Schwester oder wie muss ich mir das vorstellen?
Davos und Klosters, das sind wie der kleine Bruder und die große Schwester. Klosters ist tiefer gelegen, 400 Höhenmeter, dazwischen ist der Wolfgangpass, ist ein großes, wirklich Ferien-Chaletdorf, im Gegensatz zu Davos. Auch Wandern, Biken beispielsweise im Winter, du hast es genannt, das legendäre Passenji-Gebiet, im Sommer eine gigantische Mountainbike-Arena, feinste Rundtrails, Downhill-Bike-Pisten, Bike-Erlebnispark und. Und daneben auch absolut einsame Bergbälle. Der größte Fan von Klosters ist King Charles III. Seit 40 Jahren plus geht er regelmäßig im Winter und im Sommer nach Klosters, nicht nach Davos. Klosters ist für ihn kleiner, intimer und dieses Bergdorf hat diesen unglaublichen britischen Charme. It's like a little bit of London und das mitten in den Bündner Alpen. Was macht Charles im Sommer? Er ist ein passionierter Landschaftshobbymaler. Er hat die Staffelei mit dabei und er geht out in the green, irgendwo, wo er ganz alleine für sich sein kann und er malt Gemälde.
Oh, schön.
Toll. Oh, ja. Also auch das habe ich gehört, dass durchaus die royalen Familien da aus- und eingehen. Führt ja auch dazu, ich meine, das ist in Graubünden, glaube ich, kein Geheimnis, dass es viele mondäne Orte gibt. Gibt es da noch mehr? Also Kloster, das haben wir jetzt gehört, King Charles. Wo kann der ein oder andere vielleicht noch jemanden treffen? Ich denke mal, ja klar, St. Moritz brauchen wir gar nicht erwähnen. Wie ist es denn zum Beispiel in der Rosa oder in der, oder Lenzer Heide?
Also in der Lenzer Heide, ich meine, wer den weltbesten Tennisspieler ever treffen möchte.
Natürlich, Roger.
Der Roger hat seit vielen Jahren hat er ein Ferienhaus auf der Lenzer Heide und Roger wandert mit der Familie. Im Winter fährt er. Er ist so happy, dass er wieder regelmäßig Skifahren kann. Und er ist ein völliger Normalo. Da ist nichts von die Sonnenterrasse wird geräumt. Roger, er ist dort. Wie ein ganz normaler Gast.
Ja, ist ja auch ein sehr sympathischer Typ. Passt da gut rein.
Absolut sympathischer Typ. Passt perfekt rein. Arosa und Lenzer Heide, die sind ja eh eng miteinander verbandelt. Das Wanderwegnetz, das Mountainbike-Netz, das ist ortsüberspannend. Das addiert sich dann in hunderte von Kilometer Wander- und Bike-Trails. Und ja, man spürt es, es ist Top-Qualität mit sehr berühmten Leuten, die regelmäßig dort auf Urlaub gehen und es ungemein schätzen, dass kein Personenkult um sie gemacht wird.
Und kann man auch dann diese, ich sag mal, verbundenen Wanderwege, also zwischen den Orten, kann man da auf Berghütten übernachten, wie man es auch von anderen Alpenländern kennt?
Ja, natürlich. Ich meine, Graubünden hat Irrtum vorbehalten um die 10.000 oder 11.000 Kilometer markierte Wander- und Bergwege. Und entlang dieser Wege sind dann diese Hütten, diese Berghütten, in der Schweiz in der Regel vom Schweizer Alpenclub betrieben. Das findet man dann, diese SAC-Hütten. Und das ist etwas, was unglaublich stark nachgefragt wird, auch von jungen Wandern von Hütte zu Hütte.
Oder gibt es zum Beispiel auch noch ein anderes Highlight, wenn man von Arosa nach Davos läuft, gibt es das Heimeli, da habe ich meinen 30. Geburtstag gefeiert. Ein
also
unglaublich.
Vorgestern.
Ja. das ist unglaublich süß. Das wirklich geht man rein, hat das beste Essen, hat schläft wie vor 100 Jahren in einer Hütte und die ist so schön eingerichtet mit ganz vielen alten Sujets, mit alten Nachthemden, die überall rumliegen, das heißt Dekoration, ganz, ganz freundliche Leute, alles selber gemacht und wirklich das Essen zum Reinlegen.
Und es ist komplett eine andere Welt. Wenn ich in Arosa loslege, der Wanderweg, der rüberführt nach Sabünen eben zum Heimeli, ist da ein Tagesabschnitt vom Walserweg, der in 26 Etappen durch ganz Graubünden führt, ganz vom Süden bis ins Vorarlbergische. Und man wandert los von Arosa mit modernster Infrastruktur, Sportinfrastruktur auf einem Höhenweg und man kommt so im Schnitt alle Stunde an einem kleinen Walserdörfchen vorbei. Man hat das Gefühl, man ist in einer Zeitmaschine und ist 250 bis 300 Jahre zurückversetzt. Und lernt so wirklich eins zu eins diese Walserkultur kennen und, wie man dann sagt, zu Recht, ja, Essen und alles. Da ist dann nichts von China in den Bergen oder so, sondern es wird das gekocht und aufgetischt, was um den Ort herum produziert wird.
Sie haben sich die ganze Nachhaltigkeit, oder wir sagen das ja bei uns, nennen wir es ja gerne Sustainable, das ist ein Wortspiel zwischen Switzerland und Sustainable.
Ja. Schöner Folgentitel schon hier für unseren Podcast.
Ja, Sustainable. Haben sie so ganz, ganz groß auf die Flagge geschrieben. Sie haben auch extra einen Gefriertrockner, wo sie, wenn sie die Beeren sammeln gehen im Wald, werden die Beeren dann gefriergetrocknet, dass man später die nochmal brauchen kann und dass sie auch überhaupt kein Food Waste haben. Es gibt wirklich immer nur saisonale Gerichte. Die es aktuell nur gibt und nicht irgendwie Kiwis und Mango und keine Ahnung was, sondern feine,
Avocado.
Leckere Äpfel. Ja. Avocado,
Wobei ich muss
nein,
zugeben, ich
nein.
habe eine Kiwi mal in Deutschland im Garten. Also das braucht man zwei Sträucher, männlich, weiblich, und dann kann auch viel Regen kommen und nicht so viel Sonne. Die Kiwi kann das, aber eine Ananas zum Beispiel nicht.
Stimmt, ja. Und die Mini-Kiwis, die sind auch lecker.
Ich würde mit.
Aber.
Okay, einmal noch und dann würde ich gerne in die zweite Folge und ins Tessin springen mit euch, wenn das für euch okay ist.
Okay, ja, wir können auch
mal. Vivian, bike mal los. Ich
bin nicht
mal der Mountainbiker.
Glenzert Heide ist so ein bisschen auch das Mekka vom Biken. Haben auch den Bike Kingdom Park lanciert, wo es unglaublich viele und geniale Bike Trails gibt. Man kann auch Bike-Kurs nehmen, kann sich dort ein Bike mieten und dort die Trails runterrattern. Hat auch Weltmeisterschaften, die dort stattfinden. Also eine riesige Spielwiese für alle, die gerne mit dem Bike unterwegs sind. Sei es in der Höhe oder einfach nur runterfahren.
Bin ich dabei. Bin ich sofort dabei.
Sehr cool.
Ja.
Und jetzt muss ich noch abschließend doch noch eine Frage loswerden. Ab wann mache ich das denn? Wir haben jetzt einen Winter, der zumindest so, ich sag mal, in Bayern und auch in anderen Teilen, auch noch in Österreich, sich noch nicht ganz verabschiedet hat. Ab wann würdet ihr denn sagen, denn ihr habt nun mal sehr hohe Berge, höher als woanders, ab wann kann ich mit dem Mountainbike loslegen oder mit dem Wandern, ohne ja von April-Wetterkapriolen überrascht zu werden?
Das ist immer ganz unterschiedlich. Ich glaube aber, der Bergfrühling ist natürlich genial, aber es gibt in vielen Höhenlagen, ist der Schnee schon geschmolzen, sprich man könnte schon losradeln und loswandern. Aber meistens, normalerweise würde ich sagen, so in den nächsten 2-3 Wochen. Oder was meinst du, Heinz?
Ab circa 15. bis 22. Mai geht's los.
Das ist
los.
Eine Punktlandung.
Super.
Okay, das notieren wir uns.
Es ist basierend auf 40er Erfahrung bei Schweizerismus, eine der meistgestellten Fragen bei uns im Callcenter seit Jahrzehnten. Wann geht's los mit dem Bergfrühling? Weil dieser Farbenrausch auf den Almwiesen, das ist 14 Tage und dann ist dieses Naturspektakel vorbei und das will man nicht verpassen. Das ist gleich wie in Japan mit der Kirschblüte, wenn dieser Alpenblütenrausch losgeht, durchwandern, fotografieren, wunderbare Bilder für Instagram und so machen und die Leute bombardieren dann die lokalen Tourist Offices. Wie weit sind sie schon? Geht's schon los?
Ja.
Und dann natürlich je Höhenlage komplett unterschiedlich. Also
ja, natürlich.
Verschiedene Phasen, toll.
Ja, absolut, absolut. Ich würde meinen, ab 1500 Meter, so Petrus jetzt nicht plötzlich nochmals mit Frau Holle ums Eck kommt und es so richtig nochmals loslegt, ist das mit 15. Mai in 90% der Fälle für Höhenlagen unter 2200 Meter eigentlich das ideale Startdatum.
Und sämtliche Super. Webcams vorher abchecken, das hilft auch immer.
Ja, stimmt. Guter Hinweis. Guter Tipp.
Auf eurer Webseite packt der Dominik dann bitte noch den Link in die Show.
MySwitzerland.com.
MySwitzerland.com. Swiss-table. So. Wunderbar. Großartig. Dann, wir haben euch ja noch für eine zweite Folge da. Das nutzen wir natürlich und nehmen die gleich auf. Vielen Dank euch. Bis gleich.
Bis gleich.
Danke.